Gott, wir sind heute hier, um dich zu ehren und dir Danke zu sagen. Aber du willst auch zu uns reden. Sende deinen Heiligen Geist, damit wir dein Wort verstehen. Und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, wenn man sich so in der Kirche umschaut, und es lohnt sich wirklich auch ringsherum zu schauen, dann kann man nicht anders sagen, als wir sind reich. Wir sind überreich. Sicher gibt es unter uns auch Leute, die gerade finanziell zu kauen haben oder zu rechnen oder sich sogar Sorgen machen um ihre Existenz. Und doch passiert auch das auf einem Grundlevel, wo jeder sagen muss, ich werde überleben. Ich werde jedenfalls materiell nicht umkommen, verhungern. Ich bin trotz allem abgesichert und viele, die ihr Geld einteilen und den Euro zweimal rumdrehen müssen, da geht es doch nicht ums nackte Überleben, sondern um Dinge, die man sich noch leisten kann und für die wir aus der Warte vieler Länder dieser Welt als superreich betrachtet werden. Auch wenn wir innerhalb unserer Gesellschaft Unterschiede sehen, wo wir sagen, na, zu den Reichen gehöre ich schon nicht. Aber wir sind reich, wir haben so viel und hier ist ja nur ein kleiner Ausschnitt. Die Blumen, das Gemüse, das Obst und die haltbaren Lebensmittel, ganz abgesehen von den vielen anderen Dingen, die wir haben, uns leisten können und genießen. Die Basis dessen allen, oder sagen wir das, was diesen Wohlstand und Reichtum in unserem Land schafft, das ist sicherlich die Industrie, das Handwerk, der Handel und die vielen anderen Berufe, die dem zuarbeiten. Aber die Basis von dem allen bleibt immer die Landwirtschaft. Eine Gesellschaft kann sich nicht zu einer Vielfalt und Blüte entwickeln in Sachen Wohlstand, wenn nicht die Landwirtschaft so große Überschüsse produziert, dass eben nicht nur die Bauern, sondern Millionen andere Menschen, die sich anderen Berufen widmen, auch davon leben können. Ja, und nun hat der Bauer seine Ernte eingebracht. Das sind hier verschiedene Getreide, wie sie nicht vielleicht nebeneinander auf einem Feld stehen, das wäre sonst zu mühsam. Er hat also diesen Strauß Garben, ich weiß gar nicht, ob der Bauer heute noch mit der Hand reinfasst und die Garben in die Hand nimmt, ist ja alles hoch mechanisiert und technisiert. Selbst ob das Getreide trocken genug ist, wird gemessen mit einem Messgerät, soweit ich das weiß, und nicht mehr mit den Fingern geprüft. Ja, dann hat der Bauer das geerntet und was macht er jetzt damit? Ein großer Teil wird sicherlich zu Mehl verarbeitet, es wird Brot, Brötchen, Kuchen daraus gemacht. Aus einem anderen Teil wird Bier hergestellt, Malzkaffee, ich weiß nicht, ob da heute noch verwendet wird und produziert wird, Nudeln. Und ein ganzer Teil wird auch für Steaks verwendet. Zum einen, dass direkt vegane Steaks gefertigt werden, ich denke, da ist auch Mehl drin. Und zum anderen indirekt, indem das an die Tiere verfüttert wird, die dann die Steaks produzieren. Aber eins darf der Landwirt nicht vergessen. Ein Teil davon muss er beiseite legen als Saatgut für das nächste Frühjahr. Auch das weiß ich nicht, man hätte mal einen Landwirt interviewen können, wir haben ein paar unter uns. Ob das wirklich jeder Bauer noch macht, dass er das Saatgut beiseite legt oder ob er es jedes Jahr neu einkauft, das weiß ich nicht, wie das heute ist. Aber im Prinzip ist es so, ein Teil der Ernte muss beiseite gelegt werden als Saat für das nächste Jahr. Wenn nicht, gibt es im kommenden Jahr keine Ernte. Die Industrie kann kein Saatgut zur Verfügung stellen. Das kann immer nur aus dem, was auf dem Feld gewachsen ist, wieder neu genommen werden, um auszusehen. Wie viel davon von der Ernte muss genommen werden, beiseite gelegt werden für die Aussaat? Reicht ein so ein Körnchen oder eine Ähre oder 10% oder die Hälfte? Oder sollte man alles verbrauchen und nächstes Jahr dann sehen, wie es weitergeht? In Hungerzeiten stehen ja Menschen manchmal vor der Wahl. Ich habe furchtbaren Hunger, meine Kinder hungern. Kann ich jetzt Saatgut für nächstes Jahr beiseite legen? Oder leben wir dann alle nicht mehr, weil wir verhungert sind? Und dann essen Leute alles auf, weil sie einfach nicht anders können, weil der Hunger so furchtbar ist. Und die Katastrophe für das folgende Jahr ist schon vorprogrammiert. Wer ernten will, muss säen. Und wer säen will, muss einen Teil der Ernte beiseite legen, wegnehmen, nicht selbst verbrauchen, sondern als Saatgut zur Verfügung halten. Der Apostel Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und damit meint Paulus nicht nur die Landwirte, sondern uns alle. Und da meint er nicht nur Getreide, sondern da meint er alles. Alles, was wir haben, alles, was wir bekommen, alles, was uns zur Verfügung steht. Es gilt das Grundgesetz, wer alles für sich selbst behält, der wird am Ende immer weniger haben. Und wer weggibt, wer anderen hilft, wer schenkt, der wird mehr bekommen. Der wird am Ende mehr haben. Das heißt, je mehr ich behalte, umso weniger wird mein Besitz. Und je mehr ich weggebe, umso mehr bekomme ich. Das ist mathematisch unlogisch. Wir haben in der Schule gelernt, 5 minus 3 ist 2. Also wenn ich was habe und gebe davon mehr als die Hälfte weg, dann bleibt mir weniger als die Hälfte übrig. Wobei Gott geht die Rechnung anders. Da heißt es, 5 minus 5 ist 10. Das heißt, je mehr ich weggebe, umso mehr werde ich am Ende haben. Und je mehr ich verschenke und spende und helfe, umso reicher macht mich das. Das erscheint völlig unlogisch. Warum ist das so? Weil Gott die Hand im Spiel hat. Und der Einzige, der nicht der Mathematik unterworfen ist, ist Gott. Er hat seine eigene Mathematik. Und die heißt, aus Minus wird Plus. Weil aller Segen von Gott kommt. Wir können wohl arbeiten, wir können rechnen, wir können planen, wir können uns abmühen, wir können uns informieren, damit das, was wir tun, auf einer guten fachlichen oder wissenschaftlichen Basis passiert. Aber am Ende entscheidet sich alles daran, ob Gott seinen Segen dazu gibt, ob Gott Gelingen schenkt. Und so können es sicherlich viele Menschen auch aus unserer Mitte bezeugen, dass sie genau das erlebt haben, dass sie weggegeben haben, manchmal nicht mal aus der Überfülle, sondern aus dem, was gerade so reichte, weggegeben haben und erlebt haben. Es hat am Schluss besser genügt und gereicht als vorher. Viele, die sich entschlossen haben, den Zehnten zu geben, also zu sagen, das bisschen Kirchensteuer und das bisschen Kollekte im Gottesdienst, das ist mir zu wenig. Ich möchte, wie es in der Bibel steht, 10% meines Einkommens an Gott, für Gottes Sache geben. Viele von denen haben erlebt, dass es am Ende nicht weniger ist und dass es genügt. Und selbst wenn es vorher schon knapp war und sie haben diesen Teil abgezweigt, hatten sie am Ende mehr und sind gut ausgekommen. Und andere haben das mit der Zeit erlebt. Sie haben eigentlich eine volle Woche, die Zeit reicht hinten und vorne nicht und sie sagen doch, ich muss mir Zeit zum Gebet nehmen. Es gibt den berühmten Satz von Martin Luther, ich habe ihn noch nie gelesen, aber schon oft gehört. Also gelesen schon auf Postkarten, aber nicht in Luthers Werken. Ich habe sie aber noch nicht alle gelesen. Wenn ich besonders viel zu tun habe, muss ich besonders viel beten. Es gibt auch das als wörtliches Zitat, wenn ich meine Arbeit nicht schaffe, dann bete ich eine Stunde länger. Ich weiß nicht, ob er es so gemacht hat. Aber jedenfalls diese Erfahrung, ich habe schon wenig Zeit, aber wenn ich davon noch Zeit zum Beten für Gott, zum Gottesdienst zu gehen abzweige, dann merke ich unterm Strich, dass alles besser läuft und dass es die Zeit am Ende reicht. Andere, die sagen, ich habe eine Aufgabe in der Gemeinde, ich habe gerade keine Zeit, aber an irgendeiner Stelle möchte ich noch mitmachen. Ich kann nicht mehr so viel machen wie früher oder ich habe nicht mehr so viel Kraft wie früher. Brauche länger für meine privaten Angelegenheiten, um die alle auf die Reihe zu bringen. Aber da habe ich noch eine Möglichkeit, dort will ich mitarbeiten. Und sie geben etwas von ihrer Zeit ab oder von ihrer Kraft und merken, dass Gott es zurückgibt. Warum ist das so? Weil es Gott so eingerichtet hat. Und wir sehen es in der Natur, wer sät, wird ernten. Wer also ein Viertel dieser Körner wieder aussät in die Erde, wird am Ende mehr als diesen einen Strauß Getreide in der Hand halten. Wer aussät, der kann auch ernten. Und Gott selbst hat es so gemacht. Er hat das Einzige, was für ihn wirklich unendlich wertvoll war, was er nicht wieder erschaffen konnte, nämlich seinen eigenen Sohn, gegeben für uns Menschen und hat eine große Ernte eingefahren. Sie alle und wir alle, die wir hier sind, aber auch eine Kirche weltweit, die aus Millionen oder gar Milliarden Menschen besteht, die Gott gewonnen hat, dadurch, dass er sein Wertvollstes geopfert hat, regelrecht in die Erde gelegt. Der Chor hat passend zu dem Erntedankfest in diesem Thema die Auferstehung angeschnitten in dem letzten Lied, dass er ins Grab gelegt wurde wie so ein Getreidekorn und in der Auferstehung neues Leben hervorgebracht hat, nicht nur für sich, sondern für alle, die an ihn glauben. Und so wie es in der Natur gilt und so wie es im Reich Gottes gilt, so gilt es in allen Bereichen unseres Lebens. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen reich seid zu jedem guten Werk und alle Zeit volle Genüge habt. Paulus schreibt das der Gemeinde in Korinth und sagt ihnen, probiert es aus. Probiert es aus, es ging hier ganz konkret um eine Geldsammlung für eine verarmte Gemeinde. Und Paulus sagt, probiert es aus. Wenn ihr kärglich sät, werdet ihr auch kärglich ernten. Aber wenn ihr mit vollen Händen gebt, weil ihr die Not der anderen seht oder weil ihr wisst, hier wird Hilfe gebraucht oder weil ihr sagt, das möchte ich einfach Gott wiedergeben für das viele, was er mir geschenkt hat, dann werdet ihr es erleben, dass ihr eine reiche Ernte einfahrt. Liebe Gemeinde, wir sind eine reiche Gemeinde. Ich meine jetzt nicht, dass die Kirchkassiererin zuckt gerade zusammen, wo ich das sage, nicht, dass wir riesen finanzielle Reserven haben. Aber wenn man zurückschaut, was wir alles gemacht haben, was nicht ohne Geld ging in den vergangenen Jahren, die Scheune gebaut, die Kirche renoviert, den Altar und die Kanzel renoviert, die Orgel restauriert oder rund erneuert und die Kirchenfenster geputzt, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, auch das kostet Geld. Weil die Menschen, die in der Gemeinde viel Zeit haben, nicht mehr auf die Leiter steigen würden bis hier hoch. Und deswegen schwimmen wir zwar nicht im Geld, zum Beispiel müssen wir die Sanierung der Pfarrhausfassade verschieben, weil die Fördermittel für dieses Jahr nicht mehr in Betracht kommen. Wir schwimmen deswegen nicht im Geld, aber wir sind reich durch die vielen Menschen, die ihre Gaben einbringen. Das sieht man an dem Ernteschmuck, der wieder wunderbar ist, an dem Chor, der wieder ins Leben gekommen ist und auch jetzt nach der Corona-Pause wieder erwacht ist und mit neuer Freude und Begeisterung singt, an den Menschen, die im Hintergrund mitarbeiten, in der Technik, in den äußeren Diensten, in der Verwaltung, den Lektorendienst übernehmen, wenn der eigentliche Lektor Stimmprobleme hat, es springt sofort jemand ein, der es noch nie gemacht hat und macht es genauso gut. Und heute Nachmittag haben wir die Kirche offen und Leute investieren ihre Zeit, um für mögliche Gäste da zu sein und vielleicht mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist noch eine Stunde offen, aber ich bin sicher, wenn wir heute die Kirche abschließen, heute Mittag, dann ist diese Lücke auch noch gefüllt durch jemand unter uns. Wir sind eine reiche Gemeinde und wir sind es dadurch, dass Menschen, es ist wie ein Kreis, ein Gotteskreis, im Unterschied zum Teufelskreis, dass Menschen erleben, ich bin beschenkt und geben von dem weg, und erleben wieder, dass Gott sie noch mehr beschenkt und merken, Gott schenkt mir so viel, ich kann eigentlich noch mehr weggeben und kann das einbringen in die Gemeinde und für Menschen in Not. Ich rede gar nicht von den Dingen, von denen wir gar nicht erfahren, weil da ein Christ dem Nachbarn oder dem Bekannten oder jemand, von dem er weiß, dass er in Not ist, einfach hilft, einen Besuch macht, Zeit für ein Gespräch hat, Dinge, die, wo der Segen über die Grenzen der Gemeinde hinausgetragen wird und wir es hier gar nicht mal unbedingt erfahren. Gott beschenkt uns reich und er lädt uns ein, so wie er mit vollen Händen ausstreut, auch so weiterzugeben, den Segen zu verteilen und dadurch wieder umso mehr Segen einzufahren. Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.